Wir sitzen heute zu dritt in der Chausseestraße in Berlin-Mitte und befinden uns in Episode 52 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Es wird um Startups und Fintechs gehen und wer könnte da eine geeignetere Co-Host sein als meine liebe Kollegin Dorothea Wenz aus dem Top Corporate Team. Ja, schön, dass du nach Folge 44 mit dem Jamal Mukhabari heute wieder bei mir bist.
Ja, vielen Dank, Martin, dir, dass ich wieder dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ja, unser heutiger Gast, zu dem wir dann später kommen, ist die Gründerin Aiga Senftleben und wir werden mit ihr über das Gründen und über ihr Unternehmen Billy.io sprechen und sicherlich auch ein bisschen darum, was bei Fintechs so für Besonderheiten an der Tagesordnung sind. Vorher aber wie immer die Schreibtischfrage und die Frage, was dich, liebe Doro, gerade umtreibt, mandatsmäßig.
Zum einen beschäftigt mich aus dem Startup-Bereich der Dauerbrennerfinanzierung, dieses Mal allerdings mit Wandeldarlehen. In der letzten Folge ging es ja um eine richtige Finanzierungsrunde. Und zum anderen habe ich gerade eine umfangreiche Compliance-Prüfung für eine Online-Marktplatz-Plattform im Rahmen der Erlaubnispflicht des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz oder auch kurz ZAG bzw. der PSD2-Richtlinie durchgeführt.
So, da musst du, glaube ich, kurz einführen. Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG, was will das? Was macht das Gesetz?
Das reguliert im Prinzip das Anbieten von Zahlungsdiensten in Deutschland. Das ist gegründet auf der EU-Richtlinie und reguliert und erteilt eine Erlaubnispflicht für eben Unternehmen, Kreditinstitute, aber auch sogenannte Payment Service Provider wie PayPal und Klarna.
Und das gilt auch für Online-Marktplätze oder falle ich dann da automatisch drunter oder wie läuft das?
Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Allerdings sind die regulatorischen Anforderungen und Berichtspflichten für Zahlungsdienste sehr, sehr hoch, weshalb unsere Mandantin in dem konkreten Fall eigentlich nicht unter das ZAG fallen wollte, sondern eben die Ausnahme für technische Infrastrukturdienstleister nutzen wollte. Diese sind nämlich nicht erlaubnispflichtig und fallen deswegen nicht unter diese strenge Regulation. Diese tragen nur zur Erbringung von Zahlungsdiensten bei und betten diese auf deren Website ein. Sie sind deswegen nicht im Besitz des transferierten Geldes und haben auch keinen Zugriff auf die Konten der Kunden. Bei solchen Ausnahmeregelungen muss man ganz besonders genau hinsehen und die Einhaltung der engen Grenzen des ZAG prüfen. Eine wasserdichte Compliance ist hier nämlich sehr, sehr, sehr wichtig, weil wenn Dienstleister doch unter das ZAG fallen, drohen unter anderem sogar strafrechtliche Konsequenzen. Aber wie sieht es denn bei dir aus?
Bei mir, wir sitzen mal wieder, möchte ich fast sagen, an einem kleinen DSA-Projekt. Mandantin ist ein Druckershop für Fotobücher und andere Druckprodukte, also Tassen, T-Shirts und so. Und die haben uns gebeten zu prüfen, inwieweit sie mit ihrem Shop unter den Digital Services Act fallen.
Aber ich dachte eigentlich, der DSA würde nur für Plattformen gelten. Unser Mandant ist aber ein Online-Shop. Wie passt denn das zusammen?
Hast du gut aufgepasst in unseren Fixes? Gute Frage. Und in der Tat ist der DSA auf Plattformen gemünzt, weil es in erster Linie um Informationen der Nutzer geht und eben um die Frage, was passiert, wenn diese rechtswidrig sind, wer hat da wie welche Ansprüche. Und der EU-Gesetzgeber will eine einheitliche Handhabung zur Haftung im Netz und vor allem für ein gutes Verhältnis von Meinungsfreiheit und Verantwortung der Plattformen sorgen. Es geht also in erster Linie um soziale Netze und Plattformen, bei denen die Nutzer eigene Inhalte anbieten und selbst zum Anbieter auf der Plattform werden. Und hier in dem konkreten Fall zwar ein Online-Shop, aber es geht eben um Informationen der Nutzer, nämlich diese Fotos, die dort hochgeladen werden können. Und deshalb kann der DSA auch für Shops gelten.
Also weil die Kunden ihre Fotos hochladen können, gilt der DSA auch für den Shop?
Im Prinzip ja, die Grenzen sind noch nicht so richtig klar, aber wenn ich als Online-Shop einen Upload von Fotos ermögliche und diese dann dauerhaft speichere, bin ich jedenfalls drin im DSA. Mein Shop wird zu einem, im Gesetz heißt es Vermittlungsdienst, der Unterfall ist dann der Host-Provider, das dürfte noch dem einen oder anderen bekannt sein. Und dementsprechend bin ich dann jedenfalls mal in der untersten Stufe des DSA eingestiegen. Jetzt kann man da noch viel über Abgrenzung sprechen. Wen das noch genauer interessiert, der sollte mal unser Webinar nachhören. Gerade in der letzten Woche habe ich mit der Marlene Schreiber zusammen ein Webinar gehalten. Was es auf YouTube zum Nachhören gibt, tun wir gerne in die Shownotes.
Und was folgt nun aus dem DSA für die Mandantin?
Genau, das ist natürlich immer die Frage. Ist ja schön, dass wir unter den DSA fallen, aber was sind da jetzt so die Konsequenzen? Also wenn ich jetzt nichts übersehe, macht man sich nicht strafbar, anders als bei deinem ZAG, wenn man da sich nicht dran hält. Aber wenn die Mandanten als Vermittlungsdienst einzustufen sind, sind die Vorschriften eben noch einigermaßen überschaubar. Man muss so ein erweitertes Impressum vorhalten, eine zentrale Kontaktstelle für Behörden und für Nutzer angeben. Und dann gibt es so ein bisschen seltsame Vorschrift, Artikel 14 DSA, wonach man in den AGB angeben muss, wie man mit rechtswidrigen Inhalten umgehen möchte, welches Notice- und Takedown-Verfahren es da möglicherweise gibt. Und in Artikel 15 DSA gibt es sogar noch eine Transparenzpflicht oder die Pflicht, einen Transparenzbericht zu veröffentlichen. Alles in allem also einigermaßen überschaubar, aber die Pflichten werden auch deutlich komplexer, wenn man die Grenze zur Online-Plattform überschreitet und die Informationen der Kunden dann eben auch veröffentlicht. Das ist jetzt hier nicht der Fall, weil es bei den Fotobüchern ja gerade darum geht, dass die ersten mal ausgedruckt werden sollen. Aber wenn man da jetzt noch irgendein Tool anbauen könnte, dass man diese Fotos, was weiß ich, als Best-of oder als die schönsten Urlaubsbilder veröffentlichen kann, dann ist man ja von so einem sozialen Netzwerk nicht allzu weit entfernt und dann wird man zur Online-Plattform und dann wird es tatsächlich deutlich umfangreicher, was da aus dem DSA folgt. Also merke, der Online-Shop kann sowohl nach ZAG reguliert sein, wenn man da zur Plattform wird, als auch selber eine Plattform werden und dann unter den Digital Services Act fallen. Von den Online-Shops und Online-Plattformen nun zu einem echten Fintech, vor allem aber zu unserem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass heute bei uns ist Eiger Senfleben. Hallo, lieber Eiger.
Hallo, Martin. Hallo, Dorothee.
Ich kenne Eiger schon sehr lange. In der vergangenen Woche hatten wir als Herting 5 Staffeln bei der Tiergartenstaffel am Start. Und für die Nicht-Berliner, das ist so ein Firmenlauf, den es wohl vielerorts gibt. Und irgendjemand, ich sag nicht wer, hat mal in die Zeiten der vergangenen Jahre geschaut. Und siehe da, 2006, Eiger und ich waren in einer Staffel. Du warst die Startlauferin, du wirst dich nicht erinnern, aber es ist lange her. Du warst, haben wir gerade schon kurz angesprochen, Studentin bei uns. Und ich war ganz frisch Anwalt und wir waren jedenfalls kurz in der Gipsstraße im Schauenviertel. Seitdem ist viel passiert. Nach dem Examen warst du dann 2 Jahre in der Großkanzlei, bist dann relativ schnell in Richtung Fintech abgebogen, warst bei PayPal und dann schon bei ZenCap, dann Funding Circle geworden ist und sowas. Seit 2017 hast du mit 2 früheren Kollegen von Funding Circle Billy gegründet und was Billy ist, darüber werden wir gleich noch kurz sprechen. Du bist da Managing Director, Chefin der Rechtsabteilung wahrscheinlich oder General Counsel.
Unter anderem, ja.
Und noch ein paar andere Sachen, kannst du gleich vielleicht noch ein bisschen ausführen. Ich habe gesehen, im Finanzministerium gibt es das Digital Finance Forum, ein Netzwerk von Expertinnen und Experten und eine von den Expertinnen bist du.
Alles richtig soweit?
Sitzt
alles
immer mit Herrn Lindner zusammen und sagst ihm, was er machen soll. Ja,
genau, ist das okay? Schön wär's, aber
du bist auf dem Weg.
Ich erzähl gleich ein bisschen
darüber. Und dann bist du im Präsidium und Hauptvorstand des BitKom, ein uns ja auch ganz nahestehender Verband. So, heute bist du hier und wir sprechen ein bisschen über Billy und die Herausforderungen in einem Fintech. Und vielleicht fangen wir mal mit Billy an und du sagst uns mal, was so ein bisschen die Idee ist, was Billy kann.
Ja, super gerne. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder bei einem Podcast dabei zu sein. Ich glaube, es ist mein erster Podcast, wo wahrscheinlich die Audienz am meisten eher so rechtslastig ist. Ich bin ja auch Rechtsanwältin irgendwann mal gewesen. Aber kommen wir zu Billy. Billy ist ein Fintech mit Sitz in Berlin. Wir haben uns 2016 gegründet und damals auch sofort die Factoring-Lizenz bei der BaFin beantragt. Ja, das ist natürlich immer ein spannender Job für die Juristen. Können wir vielleicht auch gleich drüber sprechen.
Was ist nochmal Factoring? Factoring ist der Verkauf von Forderungen, um direkt Zahlungseingänge zu realisieren, auch wenn die eigentliche Forderung erst später fällig wird. Unternehmer und Factoring-Unternehmen schließen einen Factoring-Vertrag, der über eine gewisse Laufzeit den weitgehend automatisierten Ankauf der anfallenden Forderungen aus dem Geschäft des Unternehmens vorsieht. Gegenstand des Factorings sind in der Regel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an gewerbliche Kunden. Das Ausfallrisiko trägt dabei das Factoring-Unternehmen.
Und als Billy bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, ihren Unternehmenskunden den Rechnungskauf anzubieten. Wahrscheinlich, ich duze mal die HörerInnen, okay?
Ja, alles
ich habe auch gerade das erste Mal in meinem Leben gegendert, HörerInnen. Das höre ich immer so bei meinen Podcasts und ich finde, das wirkt immer so modern. Liebe Hörerschaft, was macht Billy? Wenn man als Privatperson im Internet kauft, dann benutzt man ja grundsätzlich Klarna oder PayPal und ist gewohnt, dass man, wann man bezahlt, dass man Käuferschutz hat, dass man im Zweifel dass die Zahlung aufteilen kann, dass man vor allem nicht nochmal einen Fax schicken muss oder es andere Medienbrüche gibt. Und das ist eine Experience, die bei der wir sagen, das kennen die Leute aus ihrem privaten Kaufverhalten. Das wollen wir den Leuten auch ermöglichen, wenn sie nicht für sich privat, sondern für ein Unternehmen kaufen. Und daran arbeiten wir und insofern sind wir, kann man sagen, ähnlich wie PayPal oder Klarna, nur dass der Käufer ein ganz andere Bedürfnisse hat. Insofern stehen wir uns eigentlich auch nicht mit dem im Wege, sondern so neben denen.
Ja, spannend. Wie kommt denn die Ausrichtung auf den B2B-Markt? Also was meinst du, wieso sind diese Lösungen nur für den B2C-Bereich bisher so etabliert und wieso müsstet ihr da eine neue Lösung schaffen?
Du meinst für den B2C-Bereich etabliert?
Ja, genau.
Genau. Warum ist es so? Also erstmal ist es total die richtige Beobachtung und gerade während Corona ging der ganze Online-Handel total durch die Decke. Alle Online-Shop-BesitzerInnen müssen sich überlegen, welche Zahlungsmethoden können wir anbieten, dass das alles reibungslos funktioniert. Und da ging es halt vor allem um B2C. B2C ist tatsächlich ganz anders als B2B und damals deshalb stürzt man sich als Shopbetreiber erstmal auf die Endkunden. Und da gab es dann Firmen, die darin so, so gut wurden. Und ich weiß, dass ich glaube, Klarna und PayPal immer mal überlegt haben, sollen wir das auch für B2B anbieten, also für Unternehmenskunden. Da gab es immer mal Initiativen. Letztendlich ist es aber doch zu anders, als dass man es erfolgreich, denke ich, beide Firmen oder beide Unternehmen oder Produkte so führen kann. Wenn wir mal überlegen, warum ist es denn so anders? Ja, der erste Kunde, nämlich der Online-Shop, ist ja der gleiche. Ich habe jetzt einen Online-Shop und verkaufe, meine Güte, Bohrmaschinen von Makita. Dann ist es mir als Online-Shop erstmal egal, ob ich die an Martin verkaufe oder an Herting, ja, für den Martin jetzt bestellt.
Genau.
Eigentlich ist es für dich das Gleiche. Wenn wir uns aber angucken, wer der Käufer ist, ist es sehr unterschiedlich, weil es anders zu identifizieren ist. Käufer im B2B-Bereich sind ja nicht unbedingt nur GmbH, sondern tatsächlich auch Anwaltssozietäten oder eventuell so Governmental Bodies, also vielleicht eine Gemeinde, eine Grundschule, eine Bibliothek, eine JVA, ja, die identifiziert man halt ganz anders als den Dr. Martin als Privatperson. Dann brauchen die auch ganz andere Limite und haben tatsächlich auch ein anderes Betrugsverhalten zum Beispiel. Ja, kann man sich einfach vorstellen, wenn man sich überlegt, ich kaufe als Alga 10 MacBooks. Das wird nicht funktionieren, ja. Also das ist einfach so, da gehen so alle Risiko-Alarmglocken bei PayPal oder so an und sagt, also, dass wer 10 MacBooks in seinem Warenkorb hat, der kommt sofort auf die schwarze Liste oder rote, whatever. Wohingegen das ein durchaus normales Verhalten sein kann, wenn man als Unternehmen 10 MacBooks kauft, weil man für 10 Leute im nächsten Monat anfangen. Ja, und Und dadurch hat man auch viel, viel größere Warenkörbe und ein ganz anderes Risiko-Exposure, das man anders managen muss. Und das hat sich halt für uns total gelohnt, sich darauf zu spezialisieren, anstelle zu sagen, wir sind ein weiterer B2C-Anbieter.
Ja, das klingt auf jeden Fall ganz logisch, wenn man dir so folgt und zuhört. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, als Startup in einem so streng regulierten Bereich ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, zwischen für neue Kunden ja eigentlich auch, also B2P, wie du gerade so schön erklärt hast. Wie verträgt sich das dann mit der Regulation, ZAG, BaFin und so weiter?
Erstmal, gute Frage, ist auch schwierig, aber ich glaube, weil es schwierig ist, machen es noch nicht ganz, ganz viele Leute. Wie ist es reguliert? Und man kann dieses Produkt als ZAG-Produkt, also als Zahlungsdienst oder als Factoring-Dienstleistung aufsetzen und sagt mir, stopp, wenn es zu technisch wird oder zu juristisch, je nachdem, ob man die Funktion so ein bisschen in die Zahlungsabwicklung legt oder ob man die Funktion in die Vorfinanzierung legt, ja. Und da ist es dann auch so, je nachdem, wie man dieses Produkt dann aufbaut, braucht man eine Factoring-Lizenz, was so ein bisschen die kleine Lizenz im KWG ist, Kreditwesengesetz, oder man braucht eine Zahlungsdienstleistungsgesetz, die wir aus dem ZAG kennen. Interessanterweise hat diese Differenzierung relativ viele Konsequenzen, weil das ZAG sozusagen europäisch im ganzen Payment Services kennt man wahrscheinlich PSD2, PSD3.
Mittlerweile.
Dieser ganze Bereich, der dann natürlich auch harmonisiert ist und überall gleich ist, wohingegen Factoring ist so ein bisschen das Wild Child in Europa, ja, weil das nämlich nicht einheitlich reguliert ist und somit auch in unterschiedlichen Mitgliedstaaten unterschiedlich behandelt wird. Es gibt Mitgliedstaaten wie Polen oder Niederlanden, da braucht man überhaupt keine Lizenz. Es gibt Länder wie Deutschland, da braucht man so eine Mini-Lizenz. Und es gibt Länder wie Österreich oder Frankreich, da braucht man bis auf einige Ausnahmen eigentlich eine Banklizenz. Ja? Insofern ist so ein bisschen die Factoring-Lizenz eigentlich gut geeignet, nur ist es schade, dass es nicht voll harmonisiert ist und man das dann doch in jedem Mitgliedstaat sich überlegen muss, wie bauen wir das Produkt auf.
Jetzt hattest du ja gesagt, ihr habt euch gleich die Factoring-Lizenz geholt und ich glaube, das ist ja das, worauf du anspielst, Rune, dass man sagt, naja, also das ist ja dann schon jetzt nicht ganz ohne. Jetzt, ihr habt euch getraut, weil ihr das schon kanntet oder weil man sagt, okay, das ist halt auch nur eine Behörde, wir stellen einen Antrag, dann werden die uns das schon erteilen, wenn die Voraussetzungen vorliegen.
Ja, also wir haben uns das schon tatsächlich überlegt, weil es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten auch. Es gibt ja auch andere, etwas größere Unternehmen, wie zum Beispiel die Solaris Bank oder Swan heißen die, glaube ich, die deren Businessmodell es ist, zu sagen, wir haben eine Banklizenz und wir ermöglichen den Fintech sozusagen die Beziehung oder das Frontend zu ownen. Oh, es ist jetzt vielleicht sehr viele Anglizismen, aber da hört man mal, wie man so spricht.
Mit dem BaFin?
Nee, in so Scale-Ups, in so Fintechs, genau. Genau, also da ist es so, das Fintech hat das Frontend, also sozusagen das, was der Endnutzer in sieht. Und die Lizenz oder das ganze Backend, das wird dann von der jeweiligen, sagen wir mal, Solaris Bank gemanagt. Das hatten wir uns damals überlegt, haben uns aber dagegen entschieden aus mehreren Gründen. Zum einen ist es natürlich teuer. Zum zweiten schafft man sehr viel Vertrauen dadurch, dass man selber eine Lizenz hat. Und wir hatten halt auch die Expertise im Haus. Ja, also es ist jetzt nicht, würde ich sagen, Standard, eine Juristin im Boot zu haben in so einer GründerInnentruppe. Mhm. das ist jetzt nicht immer so der Fall. Aber gerade in Fintechs würde ich immer sagen, dass es sich total lohnt, weil man nämlich genau diese Gedanken sich machen kann, weil man da diese spezielle Erfahrung reinbringt, die dann jetzt nicht nur die T's and C's sind, sondern tatsächlich, man ist sehr verwoben mit der Produktentwicklung, weil das halt sehr viel auch von der Regulatorik abhängt.
Ja, man hat dann nicht mehr so die klassischen Aufräumarbeiten in einem Startup, was gegründet, aufgebaut und dann irgendwann sich die eigenen Inhouse-Juristen reinholt.
Ja, das stimmt. Aber die macht man sich selber vielleicht auch.
Ja, glaube ich.
Ich glaube, das gibt es nicht. Und da haben wir, glaube ich, genau irgendwie, wir hatten noch so eine ganz einfache gesellschaftsrechtliche Struktur. Ich habe früher mal beim Rocket-Unternehmen, da hatten die alle so, jedes Startup, was gegründet wurde, hatte gleich irgendwie schon gefühlt zig Geschwistergesellschaften überall. Und solche Sachen haben wir uns alle gespart. Und da kann man natürlich sehr viel auch Geld sparen im Gründungsbereich, wenn man schon sowas selber aufsetzen kann.
Gut, jetzt sagst du, ihr seid beim Online-Shop, ist ja sozusagen erstmal gar kein großer Unterschied, kann B2C, kann B2B sein, wird auch mal ein SaaS-Unternehmen sein, was nur Business-Kunden hat, aber kann man sagen, wer sind so eure größten Kunden, die das dann für ihre Kunden einsetzen?
Ja, also zum Beispiel ein Kunde, mit dem wir schon seit sehr langem zusammenarbeiten, ist Contorion. Die sind selber mal aus einem Startup sich entwickelt und die verkaufen tatsächlich nur online Werkzeuge. Okay. Und die verkaufen natürlich unter anderem auch an Privatkunden, aber vor allem an Unternehmen und haben zum Beispiel die besondere Herausforderung auch bei der Lieferadresse, dass wenn jemand bestellt als Käufer, dass die das gleich an die Baustelle liefern lassen wollen. Ja? Und das ist natürlich dann wieder auch interessant, das nachvollziehen zu können im System, weil wir als sozusagen dieser Dienstleister immer gucken müssen, bevor wir die Forderung ankaufen, ob das eventuell Fraud ist, ja, ob das ein Betrüger ist. Und Betrüger, was machen ja Betrüger? Die schauen A, inwiefern sie ihre Identität von jemand anders annehmen können und B, wo sie die Sachen hinliefern lassen können, dass die andere Person das nicht oder das andere Unternehmen unter dem das Vorgehen. Wenn
man das Paket abfangen mit den 10 MacBooks ist ein bisschen anstrengend, muss man sich was einfallen lassen.
Genau, genau. Ja. Aber dann zur Baustelle schicken vielleicht. Ja. Nee, aber das ist halt auch so ein Beispiel, dass man dann solche Sachen braucht man halt im B2C nicht und da entwickeln wir Lösungen mit unseren Kunden, dass sowas ermöglicht werden kann.
Aber was sind dann zum Beispiel Lösungen für solches Betrugsmanagement?
Das Betrugsmanagement, da arbeiten wir natürlich wie alle mit AI-Modellen, ja. Ja. Ich bin natürlich auch nicht die, die es macht, deshalb fragt mich nicht so viel. Aber was man sich anguckt beim Betrugsmanagement, ist halt ganz, ganz viele Daten, um Pattern zu entwickeln und sich zu überlegen, weiß ich nicht, du hast irgendwie 10 Meter Daten innerhalb von einer Bestellung und du schaust, ob die in irgendwelcher Form erstmal ob mit anderen komisch verbunden sind. Und daraus entwickelt man Modelle, die Betrug verhindern können.
Und ist es kundenspezifisch? Also könnt ihr jetzt mit diesem Werkzeughändler andere Sachen ausmachen, weil das da eben gar kein Kriterium ist oder gar kein schlechtes Zeichen ist, wenn der Kunde das auf die Baustelle liefern lässt, während es bei anderen Alarm, Alarm wäre?
Ja, wir haben ganz, ganz viele Modelle, die auch teilweise parallel laufen und gucken und die man dann immer überprüft und auswertet, inwiefern die sinnvoll sind. Insofern kann man es kundenspezifisch auch machen, weil genau Baustelle liefern braucht einfach einen Kunde und bei anderen Leuten wäre das die Alarmglocke.
Was passiert denn, wenn da jetzt eine Alarmglocke angeht? Also dann nehmt ihr die Forderung nicht oder dann kann man nicht bezahlen mit eurem Tool? Oder
ja, dann sagen wir dem Kunden, er soll das nicht losschicken und dass es Fraud ist. Ja. Schlimmer ist, was passiert, wenn wir nicht die Alarmglocke leuchten und das ankaufen, dann liegt das Risiko natürlich auch bei Billy. Ja, weil wir dann in den Fällen, wo wir sagen, der Käufer ist ein legitimer Käufer, dann übernehmen wir auch da das Risiko dafür.
Also auch unter Umständen den Zahlungsausfall.
Genau. Und das ist natürlich dann immer das schöne Spiel um die Akzeptanzrate. Mhm. Ja, wenn man Betrug komplett vermeiden möchte, dann hat man auch ein Problem mit der Akzeptanzrate und da haben wir ein relativ großes Team, was damit halt konstant sozusagen rumspielt oder professionell sagt, es managt, um zu gucken, wie man das genau optimiert. Weil ein gewisser Ausfall gehört einfach zum Modell dazu.
Ist ja lustig, weil es natürlich dann auch ein gewisses Spannungsfeld für die Kunden bedeutet. Ne? Die wollen ja das Geschäft machen und wenn ihr die Forderung ankauft, umso besser. Das heißt, die haben eigentlich ein bisschen gegenläufiges Interesse. Einerseits wollen sie möglichst Umsätze machen und von euch dann nicht jetzt oberlehrerhaft hören, ja, hier könnte aber ein Risiko sein. Das ist, nee, der macht es schon 100 Jahre so, jetzt kommt immer nicht damit. Andererseits sind sie euch irgendwann los und ihr könnt es dann auch einfach nicht mehr anbieten, wenn diese sozusagen zu lax sind damit. Ne?
Genau, total. Ja. Deshalb ist das natürlich auch einer der großen Themen, wenn man sich mit Kunden darüber unterhält, ob sie Kunden werden wollen, ja, wie hoch ist die Akzeptanzrate. Und die Kunden vergleichen uns ja auch mit anderen Zahlungsmethoden. Ja, weil die dann im Zweifel doch also Kreditkarte anbieten, PayPal und ja, aber letztendlich die Kunden ja auch kein Interesse daran haben, Sachen an Betrüger zu verkaufen. Ja, das ist ja auch so. Die sagen ja nicht, ganz egal, Augen zu. Hauptsache, die ganzen Dinger werden geschippt, sondern eigentlich haben die Interesse auch.
Sollte nicht nachhaltig sein, jedenfalls. Vielleicht noch kurz, du hast jetzt gesagt, ein großes Team. Wir sind irgendwie am Anfang darüber weggegangen. Wie groß ist Billy jetzt und wie managt ihr das?
Also Billy hat 150 bis 160 Mitarbeiter, würde ich sagen.
Alle in Berlin?
Die sitzen zum Großteil in Berlin, bis auf, würde ich sagen, so 10 Leute sitzen alle in Berlin. Und genau, Headquarters sind auch in Berlin. Wie managen wir das? Wir sind ja 3 Managing Directors. Das ist dann unterteilt. Also meine Bereiche sind das rechtliche, Compliance, IT-Compliance und das ganze People-Team. Die reporten sozusagen alle an mich. Und dann meine beiden MDs haben dann noch jeweils andere Bereiche. Der eine dann mehr Risiko und Tech und der andere Sales und Product und Finance. So würde ich es mal So würde ich es mal aufbauen. Okay.
Und seid ihr halbwegs linear gewachsen oder gab es am Anfang einen Boost oder jetzt erst?
Also am Anfang natürlich ganz lange nicht. Also ich glaube, man muss einfach mal fairerweise sagen, nach jeder Finanzierungsrunde wächst man immer schneller, als man sich das wünscht. Mhm. Ja, also man Finanzierungsrunden kommen, man bekommt Geld und dann denkt man, oh ja, das hätte ich ja immer schon mal gerne als Position gehabt. Ich fand, da waren wir alle immer relativ konservativ trotzdem. Also wir mussten nie so einen riesigen dann Cut auch machen, weil wir irgendwie einfach wie verrückt geheiert haben, was man ja aus so diesen ganz großen Unternehmen, die es ja auch ganz anders braucht. Ich meine, man hört immer so N26, die haben jeden Monat 60 Leute eingestellt. Ja, wir waren eigentlich immer um diese Größe. Und ich glaube, wir bleiben auch erstmal bis wahrscheinlich noch 1-2 Jahre ungefähr in so. Ich habe jetzt allerdings die Zahlen alle überhaupt nicht im Kopf, aber ich würde mal sagen, vor 3 Jahren waren wir, wenn wir jetzt 150 sind, wahrscheinlich eher so 60 Leute oder 70, aber ja. Also habe ich jetzt leider nicht meine Daten dabei.
Nein, ging ja nur um eine Größenordnung, dass man halt mit so einem Factoring-Geschäft auch 150 Leute in Lohn und Brot tun kann. Nicht so schlecht. Genau, dann nochmal zurück. Schnittstelle Innovation, Finanzmarktregulierung. Wie verträgt sich da so die Denkweise? Du hast schon gesagt, ein Key ist sicherlich, dass du als Juristin mit einem Team wahrscheinlich da drin bist und ihr das sozusagen die ganze Zeit mitdenkt. Aber was sind so die Herausforderungen? Berlin ist ja Fintech City. Was sind so die Herausforderungen, wenn man Startup oder vielleicht auch nicht mehr ganz Startup ist in diesem Bereich?
Also ich glaube, die größte Herausforderung da ist die BaFin. Ja, da sage ich jetzt auch nicht so richtig was Neues, aber vielleicht kann ich mal meine Sicht ausführen, was da so die Themen sind. Ich glaube zum einen, wir hatten damals irgendwie, also als wir die Factoring-Lizenz beantragt haben, das weiß ich noch, wir haben kurz vor Weihnachten das eingereicht und wir hatten im April danach die Lizenz. Ja, wenn man, und zwar alles nur in-house gemacht. Und wir waren auch ganz junges Unternehmen. Vielleicht war das deshalb auch ein bisschen einfacher. Aber wir hatten auch irgendwie wirklich echt richtig engagierte Sachbearbeiter, die Lust hatten, das zu machen. Mittlerweile hat die BaFin, glaube ich, so, so viele Verfahren oder auch irgendwie Verfahren, dass man geklärt haben möchte, dass man keine Lizenz für irgendwas braucht. Dann diese ganzen Krypto-Themen, die es da gibt. Das dauert einfach extrem lange, bis man eine Antwort für irgendwas bekommt. Dann sind die einzelnen Departments bei der BaFin, die haben ja, glaube ich, auch 3, die sind, glaube ich, an 2 Orten in Bonn und einmal in Frankfurt. Das ist jetzt nicht unbedingt stringent, was man da zurückbekommt. Und ich weiß auch nicht, inwiefern die sich viel austauschen. Insofern, also ist es einfach relativ so ein bisschen so zäh im Umgang. Also zum Beispiel, wenn man eine Lizenz möchte, dann kann man nicht sagen, komm, wir setzen uns zusammen und erarbeiten mal, wie das am besten wäre, das umzusetzen und ob das überhaupt möglich ist, wie wir uns das vorstellen. Sondern die sagen, bitte reichen Sie alles ein, zweifache
Kopie. Behörde, Alter. Ich kann auch nicht zum Finanzamt gehen und die fragen, wie ich jetzt möglichst wenig Steuern zahle, was ich machen muss.
Ja, genau. Aber ich weiß noch, das habe ich schon länger her, ich weiß nicht, wahrscheinlich so 10 Jahre, da habe ich die Leiterin für die Innovationslab, ich weiß nicht genau, wie es heißt, für die FCA in London, damals noch EU-Mitgliedsland, sprechen hören. Und die hat die ganze Zeit davon, hat so ganz gesprochen, so, how we support our companies. We support these businesses, so, ja. Und da dachte ich, das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Und gerade die FCA hat ja gesagt, wir haben dieses Innovation Hub oder wie man so das genannt hat. Und da sollen kleine Unternehmen hinkommen und sagen, weiß ich nicht, wir wollen irgendwie ein neues Versicherungsmodell entwickeln und so weiter. Und dann haben die einen Ansprechpartner. Und können auch mit dieser Person dann das so ein bisschen entwickeln. Ja, und ich glaube, dass das hinten raus dadurch viel, viel schneller geht, als wenn man erstmal dieses Modell aufschreibt, dann die T's und C's macht, dann die ganzen Risikobewertungen, dann alle, also es ist ein riesen Rattenschwanz an Sachen, der ja auch richtig ist zu machen. Ja, aber wenn man sich vorher so ein bisschen sich Zeit nehmen würde, überlegen würde, worauf kommt es denn der BaFin an? Und das ist ja auch natürlich bei unterschiedlichen Businessmodellen ein bisschen unterschiedlich. Ja? Wo sind denn die speziellen Risiken für dieses Businessmodell? Dass der Kunde pleite geht, dass das Unternehmen pleite geht, dass der Zahlungsverkehr gestört ist. Ja? Und darauf sollten doch dann alle so ein bisschen sich fokussieren, damit wir an den relevanten Themen mit der BaFin zusammenarbeiten. Und das gibt es natürlich nicht, wenn man erstmal alles, weiß ich nicht, tausende Seiten einreichen muss und dann die andere Seite das erstmal alles liest. Und das, das dauert halt doch recht lange.
Aber wolltest du jetzt sagen, die 3 Monate da von Dezember bis April sind schon lang?
Nee, die sind kurz.
Ja, eben. Also
mittlerweile ist das eher 2 Jahre.
Ja, ja, eben. Also das hat sich wahrscheinlich verschlechtert. Und wir jetzt immer mit unseren Datenschutzkollegen, die jetzt viel mit Behörden zu tun haben, das ist natürlich da der Standard. Ne? Also da gibt es ja bestimmte Verfahren, die ihr eben habt mit dem BaFin. So eine Art Freigabeerklärung oder ihr braucht keine Genehmigung, die gibt es ja im Datenschutz praktisch nicht. Ja, wir sagen zwar auch immer, sie wollen bürgernah sein und den Unternehmen helfen. Und dann gibt es eine neue Checkliste, wie der kleine Verein jetzt mit dem Datenschutz umgeht. Aber nicht schaut, das ist mein Businessmodell. Ja, also bis man da mal, und wir raten ja auch größtenteils ab, die Datenschutzaufsichtsbehörden zu fragen. Ja, weil du da,
klar, du blockierst dich selbst,
und dafür kriegst du keine Antwort. Ja. Oder ein zurückhaltendes Nein, so vielleicht eher nicht, blockiert dich ewig. Ja, dann lieber machen und dann anschließend diskutieren. Bloß, wenn es natürlich Zulassungsvoraussetzung ist für dein Business, dann ist dieses Vorgehen nicht so richtig opportun.
Ja, ich finde halt, die BaFin könnte, also ein wichtiger Teil dieser Zulassungsvoraussetzung ist zum Beispiel die Inhaberkontrolle. Das heißt, jeder Shareholder, der mehr als 10% hat oder mehr als 20% und bestimmte Schwellen übertritt, jeder Gesellschafter muss durch ein relativ aufwendiges Verfahren gehen. Das ist zum einen ultra formalisiert, ja, Hashtag Apostille vom Notar aus Singapur. auf der anderen Seite wird es dann aber nur einstehen, findet das nur einmalig statt. Und wenn du jetzt VC gefundet bist, also ein Venture Capitalist dir Geld gegeben hat, dann haben die ja meistens so Fonds und diese Fonds haben Limited Partners und die investieren in ganz viele Startups. Das ist nur sehr begrenzt bei der BaFin möglich, dass ein LP sozusagen bei vielen regulierten Unternehmen investieren kann und nicht nochmal durch diese Prozesse immer wieder durchgehen muss. Dann denke ich mir so, wie könnte man das jetzt lösen? Auch Änderungen, die passieren, dass man zum Beispiel ein Portal hat, wo da steht dann die Billy GmbH und die Billy hat diese 3 oder 4 bedeutenden Beteiligungen und alle Dinge, die sich ändern, lädt man gleich in dieses Portal rein. Das heißt, wenn Billy jetzt eine weitere Lizenz haben möchte, müssen wir das nicht alles from the scratch nochmal machen, sondern wir sind da ja drin und sehen, was da passiert und weiß ich nicht, alle wichtigen Finanzierungsdokumente sind da drin. Ja, ich glaube, das würde den Mitarbeitern bei der BaFin das Leben auch so viel einfacher machen, wenn man da so digitale Lösungen hätte und nicht immer alles an alle schicken muss. Das würde das einfach extrem vereinfachen und schneller machen, weil diese Inhaberkontrolle, das hört sich so einfach an, aber das ist halt relativ aufwendig.
Und wir auch, hast du ja manchmal Apostille besorgen, sonst wo.
Ich wollte gerade einspringen, genau, das kam mir ganz bekannt vor aus dem GWG, aus dem Geldwäschegesetz und diesen KYC-Prozess. Und da hat man ja auch immer das Transparenzregister, aus dem man Sachen abrufen kann, das mittlerweile aber ein Vollregister ist. Das heißt, jede Information aus dem Handelsregister muss dort nochmal rein copy-pasted werden und so übersichtlich, wie es sein sollte, ist es dann ja eigentlich doch nicht. Also insofern, ich glaube, das Problem Digitalisierung haben wir da überall. Was ist das Transparenzregister? Das Transparenzregister ist ein auf europäischer Ebene eingeführtes und national umgesetztes Register, in das die wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen des Privatrechts sowie eingetragenen Personengesellschaften hinterlegt werden müssen.
Ja, das Transparenzregister, ich finde, wenn man sich das anguckt, wenn man sich da bedienen will, dann denkt man, man ist irgendwie in den 80er Jahren so, ja?
Zumal man ja auch nicht einfach einen Auszug bekommt, man muss den ja mal beantragen, Interesse nachweisen und das schleppt einen ja dann auch wieder über Prozesse.
Und dann finde ich das so ganz interessant, diese Idee, ihr habt zwar das Transparenzregister, aber ihr dürft euch nicht drauf verlassen, bitte zieht auch das Handelsregister und bei Ungereimtheiten bitte melden. Ja, da frage ich mich so, wessen Job ist es eigentlich, ein vernünftiges Register zur Verfügung zu stellen? Ja, das ist so ein bisschen, finde ich, manchmal so,
wird der Esel von der falschen Seite aufgezäumt.
Zumal ja auch eigentlich der Sinn sein sollte, die wirtschaftlich Berechtigten, gerade bei großen Investmentfonds und so weiter, durch das Transparenzregister offen zu legen. Deshalb ist ja auch gerade ganz interessant, was du sagst über die BaFin und die Shareholder-Kontrolle, dass dort nochmal eben derselbe Prozess angestoßen werden muss, obwohl gerade die BaFin ja eigentlich Zugriff haben sollte auf die Transparenzregisterunterlagen.
Genau, aber die BaFin zieht sich noch nicht mal selber ein Handelsregister.
Ach, Wahnsinn.
Auszug. Okay. Ja, sondern die möchte, dass man selber einen Handelsregisterauszug einreicht, der aber vom Notar beglaubigt wurde.
Die Apostille.
Ja, aber das ist nur im Ausländischen. Ja. Da verstehe ich es ja sogar noch, aber bei den Deutschen, ich glaube, weil das relativ neu ist, dass es sozusagen so einfach ist, da Zugang zu bekommen, zieht sich das dann auch keiner selbst. Also das ist schon, finde ich, so ein bisschen verrückt, wie aufwendig das dann alles gemacht wird. Und das kostet ja alles Zeit.
Natürlich.
Ja. Wir haben hier noch auf unserer Liste Umgang mit Aufsichtsbehörden, sind wir ja mittendrin aus Startup-Sicht oder aus Sicht eines Grown-Ups, was ihr ja wahrscheinlich schon langsam seid. Aber ändert sich ja eigentlich nicht, ne? Also Nö. Es ist ja ist nicht so, dass ihr, wenn du jetzt sozusagen da jetzt schon 7, 8 Jahre am Markt bist, dass du jetzt dann sozusagen einfachen Stand hast, weil wie du gerade gesagt hast, wenn du eine neue Lizenz brauchst oder Erweiterung, fängst du von vorne an und reißt wieder 1000 Seiten ein.
Das würde ich auch sagen. Also da ändert es, also ich finde trotzdem, dass unsere Beziehung zu der BaFin gut ist. Ja, ich verstehe die Kolleginnen, die da arbeiten, ja, und die Kollegen, das sind einfach die Vorgaben, an die sich auch halten. Und das meine ich eher, dass sich die BaFin selber mal überlegen muss, was sind denn die wichtigen Punkte, ja? Ja, ich möchte Führungszeugnisse sehen, ja, verstehe ich. Das ist auch nervig, die übrigens einzuholen, aber kann ich total nachvollziehen, dass sich die Aufsichtsbehörde angucken möchte, wer sind die Geschäftsleiter von einem regulierten Unternehmen, ja? Wie gesagt, bei anderen Sachen kann man, glaube ich, mit Digitalisierung sich selber das Leben in jeder Form viel, viel einfacher machen. Aber ich finde, da ist halt auch innerhalb von Deutschland dieser ganze Datenschutz ist ja eigentlich wirklich einfach echt Irrsinn. Ja,
ja, da rennst du hier offene Türen ein in diesem Podcast. Irrsinniger Datenschutz, der uns viel Umsatz beschert. Nein, aber vielleicht, weil du jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, Politik, und wir hatten ja ganz beim Intro schon mal dieses Digital Finance Forum, klangvoller Name. Ist das ein Ort, wo man sowas mal anbringt oder wo man sagt, die ganzen Anmeldeprozesse könnt ihr streamlinen, indem ihr, und dann sagen die, ja, stimmt, gute Idee, aber da müssen wir noch andere Ministerien fragen oder machen wir nächste Mal oder?
Ja, 100% ist das, und deshalb bin ich da auch gerne dabei, weil da wirklich genau das sozusagen erbeten wird, beziehungsweise sich das Digital Finance Forum, das sind ja so 40 Expertinnen und Experten, sich selber diese Agenda setzen können und vielleicht mal zwei Punkte, wo wir daran schon mitgearbeitet haben. Zum einen das ganze Thema Videoident. All jene aus dem erweiterten Geldwäschebereich, wie Doro gerade schon gesagt haben, kennen sich aus. Videoident-Verfahren ist bislang die einzige Möglichkeit zur Fernidentifikation innerhalb von Deutschland. Das heißt, wenn ich ein Bankkonto eröffnen möchte, was zu einer Bank gehört, die keine Filiale hat, dann muss ich ja irgendwie nachweisen, wer ich bin und dass ich das wirklich bin. Und dazu gab es bislang in Deutschland nur das Videoidentverfahren. Da ruft man irgendwo an mit Video, allerdings Videocall, und zeigt seinen Ausweis vor und wackelt den hin und her und zeigt, dass die Hologramme drauf sind.
Haben wir alle schon gemacht.
Haben wir alle schon gemacht.
Zu dunkel. Bitte sorgen Sie für mehr Licht.
Ja, genau, sorgen Sie für mehr Licht. Passen Sie auf, dass das Kind rausgeht. Das Kind muss raus und müssen wir auflegen. Ja, also das auf jeden Fall haben wir alle schon gemacht. Das nervt halt, weil es ein riesiger Medienbruch ist und häufig nicht funktioniert. Schlechte Verbindung, schlechtes Licht. Für den Unternehmen schweineteuer ist. In anderen Ländern übrigens überhaupt nicht akzeptiert wird, weil die andere Methoden haben und es gar nicht machen wollen. Und es gibt tatsächlich sowas wie Fotoident, man lädt einfach nur ein Foto hoch, was man gerade von sich gemacht hat. Also Fotoident ist schon mal viel besser als Videoident. Und da merken wir, dass das BMF, was ja sagen der Host ist von dem DFF, die haben da schon Interesse an diesen Bereichen. Und ich hatte da auch gute Gespräche dann über das BMF mit dem BMI, dem Innenministerium, die eigentlich für diese Identitätslösungen zur Verfügung stehen und natürlich von ihrer Seite total den elektronischen Pass pushen. Mhm. Ja, verstehe ich auch, finde ich auch total super. Aber A, benutzt sie noch keine und B, ich glaube, in Berlin haben über 20% der Erwachsenen keinen deutschen Personalausweis. Ja, das heißt, wir brauchen trotzdem noch andere Lösungen. Die andere Lösung kann nicht ausschließlich heißen Videoident. Aber da gab es jetzt gerade auch einen Entwurf für eine neue Rechtsverordnung, dass dieses Videoident-Verfahren in eine Rechtsverordnung überführt werden soll. Es gibt nämlich so einen Verordnungserlass im GWG, dass das BMF und das BMI gemeinsam eine Verordnung erlassen können. Und da soll auch die Möglichkeit geschaffen, dass es teilautomatisierte und automatisierte Identifikationsverfahren geben soll. Und ich glaube, dass ich jetzt nicht nur vielleicht am DFF, aber das war auf jeden Fall eine der großen Klagen. Das zweite Beispiel, was ich bringen wollte, ich weiß, dass ich sozusagen die Klammer aufgemacht habe mit zwei Beispielen, aber es mir jetzt gerade vergessen. Sorry.
Na, sag mal so, wir hätten ja schon viel gekonnt, wenn es irgendwie anders ginge als mit dem Videoident-Verfahren. Wir beraten da tatsächlich auch ein bisschen von der anderen Seite her. Und es ist natürlich ein Pain für die Unternehmen, die das dann da anwenden. Die Abbruchrate mag man sich ja gar nicht vorstellen. Wie weit muss der Kunde in dem Onboarding-Prozess bei einer Bank oder wo auch immer schon fortgeschritten sein, damit er das dann nicht abbricht, weil es so lästig ist und dann doch wieder nicht funktioniert hat. Aber gut, der elektronische Personalausweis fällt mir gerade ein, ich muss meinen noch abholen. Der liegt seit 8 Wochen, erst ewig auf einen Termin gewartet, sich beschwert und dann 8 Wochen im Bezirksamt liegen lassen.
Und nicht den PIN vergessen.
Genau.
Bloß nicht den PIN vergessen und immer die Ausweis-App 2 parat haben.
Hast du die?
Ich hatte sie mal. Ich musste fürs Referendariat ja dieses Führungszeugnis beantragen. Ja, okay. Hier wieder Stichwort. Und das ging dann tatsächlich ohne Video-Ident, sondern nur mit dieser Ausweis-App 2. Ganz schrecklich. Hat funktioniert aber am Ende.
Mir ist das zweite Beispiel wieder eingefallen. Soll ich nochmal?
Na los.
Gerne.
Soll ich nochmal sagen? Im Rahmen des Something Rather Zukunftsfinanzierungsgesetzes haben wir viel mit dem Ministerium auch darüber gesprochen, um den ganzen Thema Mitarbeiterincentivierung. Ja, wie kann man seinen Mitarbeitern am Kapital von gerade Start- und Scale-Ups beteiligen? Da gab es vor mehreren Jahren, 2 oder 3 Jahren, so den ersten Aufschwung, das Einkommensteuergesetz zu ändern. Den ersten Anlauf. Und das war aber wirklich so ein Gesetz, das derart verbuggt war, dass keiner das benutzt hat. Und das haben wir langwierig und tatsächlich auch nicht nur das DFF, sondern auch der Deutsche Startup-Verband und viele andere gesagt, dass das sich verbessern muss. Und wenn es genutzt werden soll, und das hat sich jetzt tatsächlich auch verbessert, wurde letztes Jahr oder ist im Januar, glaube ich, in Kraft getreten. Und da entwickeln sich jetzt gerade ganz spannende Modelle oder unterschiedliche Modelle, wie wir die Mitarbeiter besser incentivieren können, sodass die auch sozusagen von der Abgeltungssteuer profitieren und nicht von der Einkommensteuer.
Okay. Spannend. Müssen wir mal recherchieren danach, ob wir das auch haben. Gut, vielleicht letzter Block noch ganz kurz. Du hast vorhin schon von Finanzierungsrunden gesprochen. Ohne Kapital wird es schwierig zu wachsen. Vielleicht, wir haben in einer vergangenen Folge mal auch so ein bisschen Sicht des Investors gehabt, also kleiner Seed-Investor, Angel-Investor und so ein bisschen das Management. Er meinte von sich, der Jamal damals, er sei ja da ganz unprätentiös und pflegeleicht, aber man hört ja auch von unseren Mandanten, die dann Investoren haben, dann teilweise auch andere Sachen. Vielleicht kurz mal jetzt sozusagen die Sicht des Startups. Also erstens ist ja alles öffentlich, wer ist da bei euch investiert und was sind das für Unternehmen, für VCs, für Leute?
Also zum Beispiel ist bei uns schon von Anfang an Speed Invest investiert. Die sind ein VC aus Österreich. Dann ist bei uns Creandum investiert und auch Dawn Capital. Creandum sitzt vor allem in Schweden. Ist ein super erfolgreicher europäischer VC. Die sind alle privat, also die sind jetzt nicht öffentlich gefördert. Die haben dann auch bei uns sozusagen einen Sitz in unserem sogenannten Board. Und auf der einen Seite geben sie Geld, aber sie geben natürlich auch viel Expertise und Hilfe und Connections und viel Benchmarking machen wir mit denen, ja, um einfach zu verstehen, was jetzt gerade so die richtigen und wichtigen Themen sind. Genau, das sind unsere großen Investoren und dann haben wir noch eine ganze Handvoll Angels, die wir übrigens, Pro-Tipp, gepoolt haben in einer Company. Ja, weil ansonsten ist das schon relativ aufwendig, das Shareholder-Management, wenn man mal einen Beschluss braucht. Oder zum Beispiel.
Ja, okay, und dann müssen die sich organisieren in dem Pool. Und wenn ich jetzt noch als 500.000 Euro werde ich wahrscheinlich mit ankommen, aber übrig habe, muss ich mich an der Gesellschaft
dann
beteiligen.
Dann springst du in den Pool, ja, genau. Okay. Okay. Wenn du mehr hast, dann kannst du auch direkt bei uns.
Okay, alles klar. Also 500.000 ist die Grenze.
500.000 ist ein bisschen zu wenig.
Okay, na gut, dann muss ich noch mehr sammeln. Shareholder Management, was ist das, habt ihr da eine Position für? Ist das was, was nur bei dir hängt? Ist das ein riesiger Prozess? Ist das nervig? Hat es seine Berechtigung? Vielleicht lässt uns da noch kurz mit reinblicken.
Ja, genau. Also das hängt auf jeden Fall so ein bisschen bei uns Foundern. Auf der einen Seite bei meinem Mitgründer Matthias. Der macht so ein bisschen das, ich würde sagen, das regelmäßige Update der Shareholder liegt bei dem. Und dann das richtig juristische Shareholder-Management, das liegt bei mir. Und was braucht man da? Also man muss irgendwie effektive Wege finden, wie Shareholder Beschlüsse fassen. Da ist immer gut, wenn man das vorher ankündigt, was ungefähr kommt und was sind so die Beschlüsse, die man immer braucht. Man braucht immer die Entlastung der Gesellschaft, da man braucht immer, muss man immer einen neuen Wirtschaftsprüfer, eine neue Wirtschaftsprüferin ernennen. Das müssen die Gesellschafter machen. Ja, es gibt so ein paar Themen, die man wiederkehrend hat. Dann gibt es aber auch ein paar Themen, die dann pro Jahr nochmal kommen. Ich versuche das immer so zu bündeln und nicht mehr als so 4, 5 Gesellschafterbeschlüsse zu haben, weil es einfach länger dauert, auch wenn man das im Umlaufbeschlussverfahren macht. Ja. Wir haben, glaube ich, derzeit 33 Gesellschafter, ist auch alles auf der Gesellschafterliste einsehbar. Dauert einfach, ist einfach nervig, das nachzuhalten. Gibt es da ein gutes Tool für? Bestimmt. Aber ich habe es nicht. Und ich finde halt immer, wenn du ein neues Tool hast, dann musst du diesen ganzen 33 Gesellschaftern in Zweifel sagen, könnt ihr euch bitte bei dem Tool einloggen und da unterschreiben, dass ihr damit fein seid.
Und es reicht weiß ja nicht, ob drei, das weniger, dass es nicht machen. Und
weiß nicht, ob das nicht weniger genauso nervig ist, wie wenn man denen einfach E-Mails schickt und sagt, hey, schick mir den Scan. So, ja? Also da ist der heilige Gral, den haben wir da noch nicht gefunden. Aber so nervig finde ich es auch nicht. Ja, deshalb, vielleicht ist auch der Schmerz noch nicht groß genug, dass man ein Tool sich anschafft. Ansonsten natürlich Finanzierungsrunden sind natürlich das allergrößte Glück für die Juristen in einem Unternehmen, weil es einfach total Spaß macht, das zu verhandeln und die unterschiedlichen Themen und meistens ja auch irgendwie dann, also es ist immer so, die letzten 3 bis 4 Wochen einfach total intensiv und irgendwann sagt man so, wir legen jetzt den Notartermin fest und egal, wenn es nicht alles fertig verhandelt ist, dann müssen wir jetzt durch. Und das ist fast so ein bisschen wie so Examen, ja, weil man so ganz spitz auf irgendwas zuläuft und am Ende ist einfach fertig, ja. Und also wir hatten.
Ohne Deadline geht keine Verhandlung zu Ende. Das ist
ja, korrekt. Wir hatten also ganz lustig die letzten zwei Sachen sind beide mal irgendwie was passiert. Beim einen hatten es wirklich, es war um Pfingsten rum, weiß ich noch, und irgendwie alle Anwälte waren auf irgendwelchen gefühlt Fußballturnieren und ich die ganze Zeit irgendwie zu Hause und das alles organisiert. Und dann haben wir da 24 Stunden beim Notar gesessen. Da dachte ich, ey, die Geburt meines Kindes war weniger nervig. aber das war so das eine, das ging dann irgendwann, weil der andere Anwalt dann auch in New York zugeschaltet war, ja, also crazy. Und das andere Mal war es dann immer so, ich dachte so, warum läuft das hier alles so? Irgendwas fehlt. So, warum die Ruhe vor dem Sturm, ja? Was ist los, ja? Auf jeden Fall wache ich an dem Tag des Notartermins auf und wir haben einen neuen Investor, Tencent aus China. Oh. Ich wache auf und da ist der Sturm. Es war nämlich ein Taifun in Singapur oder Hongkong. Ah. Deshalb konnten die die Vollmacht nicht notarisieren lassen, so, ja? Ich also 6 Uhr morgens alle angerufen, ist okay, wenn wir einen Vertreter ohne Vertretungsmacht am Tisch haben, ja? kennt man ja auch. Aber dann sagt natürlich die Erste, ja, wenn der ohne Vertretungsmarkt ist, dann würde ich meinen Anwalt auch ohne Vertretungsmarkt hinschicken. Ich so, nee, den können wir so nicht anfangen.
Das ist der neue Chinese, ist alles gut. Ist nicht so schlimm.
Ich glaube, das war lustigerweise 2021, wäre das jetzt so mit einem Chinesen, dann würde man das, glaube ich, abbrechen. Ja, da war es dann wirklich so, ich habe dann auch überprüft, es gab diesen Taifun, ja. Aber es war dann irgendwie noch so, dass ich dann so ab morgens 6 Uhr dachte, ah, okay, wenn der Sturm nicht vorher kommt, dann kommt das schon noch. Aber immerhin war das dann aufregend genug, dass man sich danach auch wieder sehr gefreut hat, als es vorbei war. Und es hat auch alles an dem Tag dann, nachdem sozusagen dieses Problem vom Tisch irgendwie war, haben wir das auch an dem Tag dann alles sehr gut verhandelt. Da gab es dann überhaupt keine Hiccups mehr im Text. Lustigerweise hatte ich auch mal bei einer Beurkundung, war dann der GC von dem ein Unternehmen dabei, der dachte, ach, ich habe ja gehört, es ist immer so verrückt, diese Notartermine in Deutschland. Ich dachte, ich komme mal dazu. Und dann dauert es aber so lange, dass er so ständig seinen Flug verschieben musste. Auch so, ich glaube, die ersten 2 Stunden gar nicht getraut hatte zu fragen, ob er eine Kopie bekommt. So irgendwie so ganz süß. Und da hatte ich auch so irgendwie der Arme. Ja,
aber das dann doch langweilig.
Ja, irgendwann war es richtig langweilig. Aber der macht das, der hatte auf jeden Fall genug. Für eine gute Anekdote hat er genug Material gesammelt.
Ja, dafür sind deutsche Notartermine immer gut geeignet.
Keine Woche ohne lustige Anekdote bei uns, wenn Doro oder Stefan oder Tade zu unserer Notarin gehen. Da kommt auch mal.
Ich glaube, mein Maximum waren 6 Stunden. Also die 24 hatte nicht geknackt.
Nee, die haben es dann auch um 2 Uhr nachts kurz, weil eine der Anwältinnen schwanger war und wir irgendwie dachten, wir können das jetzt nicht die ganze Nacht durchpushen. Und dann haben wir morgens um 8 Uhr weitergemacht. Aber
friendly.
Klingt aufregend.
Ja. Alle ins Nachbarzimmer.
Und da frage ich mich immer, für euch als Anwälte, wenn man das so ständig hat, ja, also ich finde, das ist ja schon, für mich ist es ja schon so, dass es total viel Energie gibt und nimmt, so in gleicher Maße, und man danach einfach, wie so einem Examen, das will man ja auch nicht immer schreiben, sondern darauf bereitet man sich vor und dann kommt so dieser Höhepunkt und dann ist auch so Abfall und so, dass man sich darüber freut. Also deshalb ist das für mich immer die schönste und intensivste Zeit.
Kann ich total nachvollziehen. Das ist bei mir ähnlich. Also wenn wir dann auch mal diese richtigen Finanzierungsrunden haben, also wo es dann wirklich um eine Menge Geld in Millionenhöhe geht, dann ist es genau dasselbe. Das ist wirklich immer wie so eine Achterbahnfahrt und dann kriegt man einen Anruf, plötzlich ist ein neuer Investor oder die Cap-Table müssen neu berechnet werden. Es ist Samstag und Montag ist der Notartermin. Das ist wirklich immer eine sehr, sehr intensive Zeit. Also ich mag das gerne, aber ich habe das natürlich auch nicht jede Woche. Also auch aus anwaltlicher Sicht ist das nichts, was wir jeden Tag machen, sondern dann eben auch über einen längeren Zeitraum. Im besten Fall sagen Sie rechtzeitig Bescheid, wenn Sie finanzieren wollen die Startups und kommen nicht eine Woche vorm Closing. Aber dann begleitet man das schon gerne mit. Das ist so ein bisschen wie so ein Kind, was man dann so mit sich rumträgt, ohne selbst Kinder zu haben.
Und im besten Fall hat man auch ein vernünftiges Termsheet.
Ja, ja, natürlich.
Das ist halt auch Gold so, wenn im Termsheet schon viel drinsteht, dann hilft einem das allen Beteiligten total. Ja. Weil wenn du das sonst alles nochmal aufdröselst, also da werde ich auch immer von Runde zu Runde besser, das Termsheet, mehr ins Termsheet zu schreiben und sich dann um die ganzen Commercial-Themen
Ist halt immer die Frage, wie, also Termsheet, klar, je mehr drin ist, so besser ist es, nur umso länger dauert es natürlich, das Termsheet wieder zu verhandeln und umso mehr müssen alle aufpassen und da schon wieder ihre externen Anwälte und auch die New Yorker Kollegen und ins Boot holen und who knows, und dann dauert es natürlich auch wieder länger. Bei mir, ich habe ja alles sowas gar nicht, ich gehe weder zu Gericht noch zum Notar, sondern wir machen nur brav unsere Beratungssachen, da muss man aus anderen Sachen die Energie erziehen und den Erfolg.
Gute Notare, auch sehr, sehr wichtig an dieser Stelle.
Das stimmt.
Gut, ich würde sagen, it's a wrap. Ich fand's sehr erhellend. Ich habe mir schon so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich rausziehen will im Nachgang. Ja, Umgang mit BaFin, weil man hört ja immer von BaFin eher Gutes. Aber dass es eben auch eine Bremse sein kann, ist also im Verhältnis zu Datenschutzaufsichtsbehörden zum Beispiel oder zum Finanzamt oder zur Polizei. Aber
da kann man ja schon mal sagen, immerhin gibt es nur eine BaFin.
Ja, in der Tat. Bundesnetzagentur, BaFin sind immer so die ein bisschen hochgehalten. Aber natürlich, wenn du dann wirklich mit denen zu tun hast, dann und dann eben feststellst, dass für die nächste Lizenz leider jemand anders ansprechbar ist, der halt gar nichts über dich weiß, das ist halt schon auch eine Behördenstrukturfrage, überhaupt eine Strukturfrage. Na gut, also Jedenfalls, ja, vielen Dank, Eiger, für diese Insights.
Danke euch.
Sagen würde. Danke, Doro, dass du dabei warst.
Ja, danke euch natürlich.
Genau, ja, für mich bleibt der Schlusssatz. Episode 52 ist im Kasten. Gibt es unter Herting FM, wo ihr auch alle anderen Folgen nachhören könnt oder in dem Podcast-Player, wo ihr gerade diese Folge bis zu Ende habt laufen lassen. Nächste Mal habe ich, glaube ich, noch gar keinen Termin, wird es dann wohl Ende Juni geben. Bis dahin kommt gut durch diesen warmen Frühling und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao. Thank you.